Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines Sonderpodcasts. Aus gegebenem Anlass und auf Empfehlung von Stefan Günther, der in der ersten Ausgabe dieses Sonderpodcasts zu Wort kam, habe ich den freien Fotografen und Fotojournalisten Florian Bachmeier angerufen und mit ihm gesprochen. Er ist erst vor wenigen Tagen aus der Ukraine zurückgekehrt. Ja, guten Morgen, Florian. Heute ist Samstag, der 26. März 2020.
Hallo, Andi. Guten Morgen auch und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, wo erreiche ich dich denn heute Morgen, Florian? Wo sitzt du gerade?
Du erreichst mich tatsächlich bei mir zu Hause, an meinem Arbeitstisch in Schliersee, südlich von München.
Bist du da auch aufgewachsen oder bist du da hingezogen?
Nee, ich bin dort tatsächlich aufgewachsen.
Wie bist du denn zur Fotografie gekommen und was ist dein Beruf?
Mein Beruf ist Fotograf. Ich würde mich als Dokumentarfotograf bezeichnen. Und ich habe schon in Schulzeiten begonnen, mich mit Fotografie zu beschäftigen und habe irgendwie relativ schnell gemerkt, dass es als künstlerisches Ausdrucksmedium für mich die Fotografie den größten Reiz hat und habe dann auch Fotografie studiert in Spanien und und dann erste Projekte fotografiert, dazwischen nochmal ein Geschichtsstudium gemacht in München und bin dann wieder zurück nach Deutschland und habe dann nach und nach angefangen, als selbstständiger Fotograf zu arbeiten.
Wo hast du denn in Spanien Fotografie studiert?
Ja, ich war in Nordostspanien, Provinz Navarra, und da gibt's die sogenannte Escuela de Artes y Oficios, das ist vergleichbar vielleicht mit einer Fachhochschule bei uns. Und dort gibt es einen Studiengang künstlerische Fotografie und angewandte Fotografie als Studiengang.
Warum bist du da hingegangen, nach Spanien, um dort zu studieren?
Ja, das war ein bisschen auch eine Verkettung von Umständen. Ich hatte damals eine sehr starke Faszination für Spanien und auch Bekanntschaften vor Ort dort in Nordwestspanien, auch den Sohn eines anderen Fotografen, für den ich assistiert habe zu der Zeit ab und zu. Und der hatte dort vor Ort auch ein kleines Haus. Deshalb war das die Ortswahl sozusagen des Nordostspanien.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in deine Projekte rein. Womit beschäftigst du dich überwiegend fotografisch?
Mein Arbeitsfeld ist, wenn immer möglich, meistens sind es selbstgewählte Themen mit großem Schwerpunkt eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich in der Ukraine. Aber ich habe auch andere Projekte in Osteuropa fotografiert, die länger angelegt waren, wie zum Beispiel die seit Jahren oder vor Jahren wieder endemisch auftretende Tuberkulose in Moldawien oder was auch immer noch eigentlich ein Thema ist, das ich bearbeite, ist das Donaudelta, das ja auch einen Teil der Ukraine beinhaltet, aber eben hauptsächlich Rumänien.
Jetzt bist du gerade aktuell aus der Ukraine zurückgekehrt. Du warst ja sehr lange da, auch schon vor Kriegsbeginn. Das war ein Schock, oder?
Ja, ich bin letzte Woche zurückgekommen. Also ich war während des jetzigen Krieges eigentlich sozusagen zweimal dort. Bin in den ersten Kriegstagen aus Lviv zurück über die Grenze zu Fuß. Da war der Grund der Reise ein Interview mit der Autorin meines Buches, die ich persönlich noch gar nicht gekannt habe. Ich habe ein Buch gemacht über die Ukraine, das aber dann leider nicht stattgefunden hat, weil Kamerateam bzw. der Auftraggeber das Interview dann in Deutschland drehen wollte. Und jetzt war die zweite Reise, von der ich seit letzter Woche zurück bin. Und Schock, ziemlicher Schock, weil es war für mich vielleicht absehbar, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass sich die Auseinandersetzung verschärft. Also wir müssen ja tatsächlich auch in der Ukraine von Krieg reden, nicht erst seit dem 24. Februar, seit diesem groß angelegten Angriff auf die Ukraine, sondern In der Ukraine gibt es seit 8 Jahren Krieg mit mehr als 14.000 Toten. Aber ich konnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der Schlag so hart kommen wird, dass Russland, die russische Armee auf 3 Fronten sozusagen einmarschiert, beziehungsweise sofort mit der Bombardierung und dem Beschuss von zivilen Zielen beziehungsweise Städten beginnt. Also die Intensität des Angriffs war für mich durchaus überraschend.
Ja, du warst ja am 24. Februar, am Tag des großen Angriffs, auch direkt vor Ort. Wo warst du zu dem Zeitpunkt genau und wie hast du diesen Tag und die kommenden Tage dann erlebt?
Ich war ja tatsächlich noch in Lviv, also im Westen des Landes, und auf dem Weg nach Kiew. Den ersten Kriegstag oder die erste Nacht nach dem Angriff war Lviv, dass ich eine sehr lebhafte Stadt natürlich kenne und inzwischen natürlich auch wieder viel mehr Aktivität dort vorherrscht, war die ersten 2 Tage wie ausgestorben. Also die Straßen waren leer. Es gab in der Nacht auch Luftalarm und es war gespenstisch leer und es war so eine wirklich bedrohliche Atmosphäre der Ungewissheit und ein gewisses Chaos und niemand wusste, was in den nächsten Stunden dann dort passieren würde auch.
Das heißt, man hatte überhaupt keine Idee, was da tatsächlich kommen würde.
Ja, man hat schon damit gerechnet. Also die Zeichen waren ja da, ne? Aber ich denke mal auch, ich war nicht der Einzige, der von der Intensität und von der von der gleich anfangs vorhandenen Intensität und Brutalität nicht überrascht gewesen wäre. Aber man wusste eben noch nicht auch, was in den ersten Stunden passieren würde, wie schnell alles passieren würde und was die ersten 2-3 Tage bringen würden.
Warst du denn dann mit Kollegen unterwegs? Wart ihr dann mehrere Fotojournalisten sozusagen oder warst du unterwegs mit anderen Leuten?
Nein, in dem Fall war ich tatsächlich auch alleine, weil, wie gesagt, also geplant war ja, dieses Interview zu führen mit der Autorin meines Buches, mit Katharina Mischenko, und es gab ein Kamerateam in Kiew und wir waren verabredet in Kiew. Aber in den ersten Tagen, also die Situation mit den Zügen in den ersten Tagen war nicht klar, wer wann ein Zug wohin fahren würde. Es war auch nicht klar, wie lange die Kameraleute beziehungsweise die Übersetzerin oder Katharina selbst in Kiew bleiben können würde, weil Kiew wurde ja da schon angegriffen. Und die Produzentin in Deutschland hat dann auch relativ bald gesagt, dass wir den Dreh sozusagen in der Ukraine absagen und das Kamerateam ist dann auch nach Lemberg geflohen, beziehungsweise Katharina zu ihrer Großmutter nach Ivano-Frankivsk. Dann saß ich also dort in Lviv, in dieser wirklich gespenstisch leeren Stadt und war sozusagen auch ohne Auftrag jetzt unterwegs und also mangels einer besseren Strategie oder eines besseren Plans habe ich mich dann entschlossen, die Flüchtlingsbewegung an die Grenze zu fotografieren und bin dann sozusagen auch mit den Flüchtlingen zu Fuß in Richtung Grenze gegangen und habe dann in den ersten Tagen die Grenze überquert, was ziemlich lang gedauert hat, also weit über 30 Stunden und auch sehr chaotisch vonstatten gegangen sind, weil sich die Autoschlangen 20 Kilometer ins Inland gezogen haben. Auch viele Migranten, die sich bereits schon in der Ukraine befunden haben, das Land verlassen wollten und es wirklich zu chaotischen Szenen am Grenzübergang kam, wo wirklich Tausende von Menschen innerhalb von wenigen Stunden die Grenze überqueren wollten.
Wie verpflichtet man sich dann in so einer Situation, wenn man da einfach losläuft mit so vielen tausenden Menschen?
Ja, ich war unterwegs, ich war mit einer jungen Frau unterwegs und mit ihrer kleinen Schwester, die war 14. Lena und Nastja, und ihre Mutter hat sie sozusagen bis zur Grenze begleitet. Und wir hatten Wasser dabei und einige Müsliriegel, Schokoriegel und ansonsten nicht viel. Und während des Grenzübergangs kamen wir jetzt auch nicht an was zu essen, aber da war in diesen Stunden oder den Nachtstunden, also in bitterer Kälte und mit diesem Chaos und der immer wieder ausbrechenden Massenpanik, war eigentlich auch nicht daran zu denken.
Hast du denn auch immer wieder versucht, dich zu konzentrieren und zu fotografieren?
Ja, das meiste der Zeit hat sich ja sozusagen in diesem Zwischengrenzbereich abgespielt, also zwischen diesen ersten Kontrollposten der ukrainischen Grenzanlagen und den Polen, wo Fotografieren halt auch nicht erlaubt ist. Ne? Und es war stockfinste Nacht und also dort war Fotografieren eigentlich unmöglich. Und der Druck der Menge war auch so groß, also ich wurde auch teilweise auch wirklich überrannt und zu Boden gedrückt oder gegen eine Wand gedrückt.
Wie viele Leute waren das, die dort geflüchtet sind dann zu dem Zeitpunkt?
Ja, das waren mehrere Tausend. Und das Problem war, dieser Grenzübergang für Fußgänger ist halt immer wieder ein offener Bereich, der dann wieder von einer Gittertür sozusagen versperrt wird. Also immer wieder dreimal wird diese Nadelöhr-Situation halt wiederholt, wo dann Menschen nach stundenlangem Warten auch wirklich die Nerven verlieren, um da durchzukommen.
Und dann hast du es irgendwann geschafft auch und bist dann nach Deutschland erstmal zurückgereist.
Ja, da bin ich über Polen zurückgereist nach Deutschland und dann haben wir dieses eben besagte Interview in Deutschland gedreht. Und dann habe ich mich um einen Auftrag bemüht und dann glücklicherweise auch erhalten für das Rotary-Magazin und bin dann einige Tage später mit dem Bus wieder in die Ukraine gereist, also über Polen und dann mit dem Zug nach Lviv und von dort dann in verschiedenen Städten der westlichen Ukraine, also westlich von Kiew gereist, ist nach Chmelnytskyj, nach Zhytomyr und nördlich von Lviv nach Lutsk und auch ein bisschen Richtung südlich in die Karpaten.
Da hatte sich doch dann schon einiges verändert, als du zurückgekommen bist in die Ukraine, oder?
Ja, eineinhalb Wochen später nach Kriegsbeginn, eineinhalb Wochen, zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Ja, es hat sich insofern verändert, dass Lviv selber, also die westukrainische Metropole Lviv, inzwischen wirklich auch zu einer großen Drehscheibe geworden ist für Flüchtlinge aus dem ganzen Land. Also eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, die plötzlich 200.000 Bewohner mehr hat. Die Flüchtlingsströme selbst haben sich wohl ein bisschen verteilt auch auf die anderen Grenzen, also der Druck war ein bisschen weg. Aber das eigentliche Thema zu fotografieren war, wie sich dieser, ja, eigentlich in meiner Idee sehr breit gefasste Landstrich, den ich in den sieben Tagen, die ich dann wirklich dort fotografiert habe, eigentlich gar nicht genug erfassen konnte, weil man ist ja doch recht lang unterwegs, wie sich dieser Landstrich, der dann wirklich wahrscheinlich, wenn die Dinge wirklich schlecht laufen sollten, sozusagen der Ort wird, an dem das Rückzugsgefecht oder der ukrainischen Armee stattfinden würde, ne, wenn die russische Armee weitere Landesteile im Osten oder Kiew einnehmen sollte. Ja, also das Thema war sozusagen zu sehen, wie sich das Land verändert, wie überall in jedem Dorf Straßensperren, Panzersperren aufgestellt werden, wie sich diese territoriale Verteidigung organisiert, in der Männer sozusagen Checkpoints in Dörfer organisieren, aufbauen und sozusagen die Heimatverteidigung organisieren, die Rückkehr auch der ersten Kriegstoten natürlich, was nicht ausbleibt. Und gerade in der Westukraine, wo die einen großen Anteil an Kämpfern in der ukrainischen Armee stellt, natürlich auch dann die ersten Toten zu Grabe tragen muss, ne, in Lviv und den umliegenden Dörfern. Also sozusagen, wie bereitet sich ein Land auf Krieg vor in allen Aspekten. Und natürlich die Versorgungssituation, freiwillige Helfer, Freiwillige, die Flüchtenden helfen, Freiwillige, die Lieferungen an die Armee organisieren, Geld sammeln, Notunterkünfte bereitstellen, Personen auch psychologisch betreuen. Wir haben versucht, so alle Aspekte der Vorbereitung auf den Krieg sozusagen zu dokumentieren.
Jetzt hören wir immer wieder fast täglich aus den Medien, aus den Nachrichten, dass der Zusammenhalt der Ukrainer unwahrscheinlich groß ist. Das kannst du bestätigen, oder?
Ja, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Da, glaube ich, muss ich auch nicht viel hinzufügen. Also noch in den Tagen, als ich da war, war das wirklich überwältigend zu sehen, wie alle wirklich an einem Strang zu ziehen scheinen.
Wie ist das mit der Verständigung? Sprichst du dann Ukrainisch oder Russisch?
Ja, radebrechend Russisch. Also ich versuche das immer zu lernen. Das geht so schubweise, aber es ist auch für mich eine sehr schwierige Sprache, die für mich korrekt auszudrücken. Also das ist wirklich hart. Aber ich versuche es immer wieder mit Russisch. Und ansonsten reise ich ja dann meistens mit einem Fahrer oder einem sogenannten Fixer eben, die mir bei der Verständigung helfen.
Ja, das war für mich jetzt auch ein neuer Begriff. Was genau ist ein Fixer und wie muss man sich diesen Beruf vorstellen?
Ja, also wie gesagt, die Fixer fixen Sachen, also die machen Sachen möglich, würde ich sagen. Und ja, leider bei Fotografen oder im Fotografenalltag, Medienalltag auch oftmals vielleicht sogar wird ihre Rolle nicht hoch genug geschätzt, weil gerade bei Reportern, die in Länder reisen, die sie jetzt nicht kennen, also anders als bei mir in der Ukraine, die ich ja mehr als 17 oder 18 Mal bereist habe, ist die Arbeit des Fixers halt notwendig, um an die Orte oder an die Menschen zu gelangen, die eigentlich dann für die Nachrichten aus diesen Ländern stehen. Also oftmals werden Fixer halt auch nicht, also wird ihre Arbeit nicht hoch genug eingeschätzt, finde ich.
Und die sind dann ortsansässige Ukrainer in dem Fall?
Ja, in diesem Fall oder in den meisten Fällen sind es ortsansässige, weil die natürlich sich vor Ort auskennen.
Gab es brenzliche Situationen?
In diesem Falle jetzt eigentlich wenig, also sieht man vielleicht davon ab, wir waren in Zhytomyr, also eine Stadt, die auch schon wirklich schwer bombardiert worden ist, wo eine Schule bombardiert worden ist und ein Wohnviertel, wo es auch zu zivilen Todesopfern gekommen ist. Als wir nach Zhytomyr gefahren sind, wurde gerade ein Ort, Berdichev, der auf dem Weg liegt, von der russischen Armee bombardiert. Aber das war so mehr oder weniger das nächste, der Zeitpunkt oder der Ort, an dem wir am nächsten an den Kriegshandlungen sozusagen waren. Also brenzigere Situationen hatte ich in früheren Gelegenheiten, vielleicht eher im Donbass, wo ich auch mehrmals war. Aber jetzt in dem Fall war das eben nur so der Zeitpunkt und ein Ort in der Nähe eines Artillerieangriffs.
Wann ist denn ein Bild, ein gutes Bild, was da bei dir dann rauskommen muss, damit du sagen kannst, es ist ein gutes Bild?
Ja, das. Also ich glaube, ein Bild muss oder sollte immer zumindest den Anspruch haben, eine Geschichte zu erzählen. Na, dass man sieht, dass sozusagen das Bild den Grund auch ein bisschen impliziert, warum der Fotograf das Bild gemacht hat, dass das Bild eine Idee trägt. Weil wir machen ja Bilder aus einem Grund heraus und der Grund, Bilder zu machen, ist, dass Bilder direkt auf unser Bewusstsein wirken, ne? Und gerade der Transport der Idee oder der Geschichte ist wichtig, weil ja gerade Bilder anders funktionieren vom Prozess der Kognition als jetzt Schrift und Sprache, also viel unmittelbarer. Also es muss eine Bedeutung oder eine Idee in dem Bild erfahrbar werden.
Glaubst du, dass in diesem Krieg die Bilder wichtiger oder wichtig geworden sind?
Ja, ich denke schon, dass in diesem Krieg auch Bilder extrem wichtig sind. Und jetzt könnte ich natürlich von mir sagen, ich konsumiere natürlich auch viele Bilder, gerade aus diesem Krieg. Und weiß nicht, ob mein Verhalten da sich unterscheidet oder wie stark sich mein Verhalten unterscheidet von dem des normalen Medienkonsumenten. Aber ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl, dass dieser Krieg auch von ukrainischer Seite zumindest auch ein Bilderkrieg ist. Oder von der Seite derer, die russische Aggression verurteilen. Dass Bilder eingesetzt werden in diesem Krieg ganz bewusst natürlich. Oder eben auch vermieden ganz bewusst.
Apropos Bildervermeidung vielleicht, dann warst du dann auch nochmal wieder auf der Krim unterwegs?
Ja, jetzt nicht mehr. Ich wollte tatsächlich im letzten Jahr nochmal auf die Krim, aber das war dann irgendwie gerade wegen Covid, wegen Corona nicht so einfach, nicht so weit möglich. Aber ich war zweimal beziehungsweise dreimal auf der Krim, 2014, dann 2015 und nochmal nach der Fertigstellung der Brücke über die Straße von Kertsch.
Ja, weil eigentlich, du hast es vorhin auch schon erwähnt, müssen wir ja sagen, der Krieg läuft jetzt schon seit 8 Jahren und das ist jetzt die Eskalation.
Ja, die Eskalation der Eskalation. Ja, ich kann mich erinnern, also bei diesem letzten Besuch auf der Krim waren wir auch bei einem Paar, die haben wirklich direkt sozusagen ihr Haus, ihren Garten mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe eines der Brückenpfeiler gehabt und die waren vollkommen von Wladimir Putin überzeugt und die haben jede Minute, an dem sie nicht im Haus gearbeitet haben, im Fernseher die Nachrichten zur aktuellen Lage in Russland und im westlichen Ausland konsumiert. Und das ist eine ordentliche Portion Propaganda, die einem da verabreicht wird. Aber wie gesagt, es war noch vor dem Krieg. Und jetzt stelle ich mir das wirklich überwältigend vor, was da jeden Tag wahrscheinlich aufgefahren wird an Propagandamaterial und
Ja, das ist ja jetzt auch russisches Gebiet, ganz offiziell sozusagen.
Die Krim ist nach wie vor russisches Gebiet, ja. Also ist ja auch eins der Aufmarschgebiete sozusagen, ne? Also die südliche Ukraine wurde ja von Einheiten, die über die Krim, die auf der Krim stationiert wurden, sozusagen angegriffen. Die Offensiven auf Cherson, Mykolaiv oder Melitopol, wo man natürlich höchstwahrscheinlich versucht, die Ukrainer vom Zugang zum Asowschen Meer sozusagen zu verdrängen.
Jetzt machst du ja überwiegend projektbezogen Bilder von der Ukraine. Machst du auch für die aktuellen Medien Bilder?
Mache ich tatsächlich nicht, weil ich das ablehnen würde, sondern einfach, weil so eine Situation selten oder fast nie zustande kommen würde. Also ich wäre natürlich froh, wenn ich in dem Land, das für mich inzwischen so viel bedeutet, möglichst viele Aufträge hätte oder wieder vor Ort sein könnte, weil das fühlt sich für mich schon irgendwie schrecklich an, jetzt nicht dort zu sein oder zu fotografieren. Und also ich würde auf jeden Fall jeden Auftrag annehmen.
Jetzt ist 2021 im Verlag Buchkunst Berlin ein Bildband über ein Projekt herausgekommen, das ja auch mit der Ukraine zu tun hat.
Ja, das hat auch mit der Ukraine zu tun. Es war so, also die meine Beschäftigung mit der Ukraine geht ja zurück jetzt bis 2013. Also entsprungen aus dem Wunsch, ein Projekt in der Ukraine zu fotografieren. Und was dann aufgeschoben worden ist durch die Beschäftigung mit Tuberkulose in Moldawien. Aber dann bei Beginn der Demonstrationen auf dem Maidan Ende 2013 wo ich gerade in Moldawien war, bin ich dann zum ersten Mal in die Ukraine gefahren und habe dann immer wieder dort fotografiert. Also immer wieder kleine Projekte für verschiedene Medien, ein Stipendium über ein Projekt über Jugend auf beiden Seiten der Front, eine Geschichte über die Nachwehen des Maidan, über Gruppierungen, die auf dem Maidan präsent waren, wie der rechte Sektor oder andere Serien, wie zum Beispiel nach der Annexion der Krim, über Krim-Tataren. Und über die Jahre, dann mit dem Krieg im Donbass, sind viele kleine Projekte entstanden. Und natürlich während dieser Reisen auch viele Fotos, die nicht zu diesen Projekten direkt gehören. Und mit den Jahren hat sich so eine große Menge an Bildern angesammelt, die dann nach einer anderen Sortierung, nach einer anderen Aufteilung also irgendwie förmlich geschrien haben, ne? Und dann habe ich halt irgendwie versucht, das Ganze in eine Form zu bringen. Und das Einzige, was möglich gewesen wäre, war wirklich die Buchform, weil man sollte sich, oder ich habe mir gedacht, also gegen die Ausstellung spricht, dass man diese Bilder vielleicht auch wirklich intimer konsumieren kann. Und in Form eines Buches wäre es ideal gewesen. Ne? Und dann hat man versucht, oder ich habe versucht, in verschiedenen Ansätzen eine Lösung zu finden, wie man diese Bilder in einem Buch präsentieren könnte. Und dann bin ich im vorletzten Jahr eben auf Anna Drüger und Thomas Gust in Berlin gestoßen, die vom ersten Augenblick von diesem Projekt begeistert waren. Und sich dann ein wenig in der Gestaltung freie Hand gewünscht haben von mir, was ich ihnen nach den ersten Gesprächen auf jeden Fall zusagen konnte. Und daraus ist das Projekt entstanden in Limbo, Ukraine 2013 bis 2021, was ja jetzt tatsächlich wirklich so eine Aktualität bekommt, dieser etwas von mir ungeliebte Untertitel mit den Jahren, ne? Weil jetzt ist es ja wirklich der Limbus, der Schwebezustand, bevor die Hölle dann wirklich 2022 wirklich über das Land hereinbrach, ne? Das ist jetzt wirklich die Zeit zwischen dieser aufkeimenden Hoffnung und dieser erfolgreichen Revolution auf dem Maidan, durch diese Jahre dieser sich verschärfenden Konflikte mit diesem zermürbenden Krieg, mit diesen vielen Toten bis hin jetzt zum offenen Krieg 2022. Und viele haben uns während der Produktion des Buches auch immer wieder darauf hingewiesen, auf die Stimmung des Buches und einen gewissen Grundpessimismus oder eine gewisse Traurigkeit in den Bildern, die in dem Buch zu spüren wäre. Und wir haben uns davor eigentlich auch nicht verschlossen oder wollten halt gerade, oder das war auch mein Eindruck davon, ne? Das hat sich jetzt leider wirklich tatsächlich auch im schlimmsten Ausmaß bestätigt.
Ja, als du die letzten Fotos für das Buchprojekt gemacht hast, war der Krieg ja noch nicht ausgebrochen.
Nein, genau. Die letzten Bilder aus dem Buch sind tatsächlich aus dem Februar, März 2021. Aber man kam da auch schon wieder auf den Krieg zurück, immer wieder, weil der Krieg sich über vieles in der Ukraine wie sein Schleier legt. Ne? Also auf den zweiten Blick ist er immer irgendwo da. Ne? Und da gab es auch Bilder in der Westukraine von einer jungen Frau, die Militäreinheiten an Panzerabwehrwaffen ausbildet, beziehungsweise von zwei Schwestern, zwei Zwillingen, die die Soldaten in Erste-Hilfe-Maßnahmen an der Front ausbilden. Und wenn man ein zweites Mal hinschaut, dann ist der Krieg, war der Krieg immer präsent.
Jetzt hast du viel Zeit in der Ukraine verbracht und hast auch mit vielen, vielen Menschen gesprochen und Zeit verbracht. Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter?
Wir sehen, es gibt nicht viel was die russische Armee davon abhält, auch zivile Ziele zu bombardieren. Der Krieg hat auf jeden Fall die Ukrainer und Ukrainerinnen geeint. Der Widerstandswille ist ungebrochen und militärisch hat sie gezeigt, dass sie in den ersten Wochen dieser Aggression standhalten können, Erfolge erzielen und weit davon entfernt sind, kapitulieren zu müssen. Und eine Besetzung des Landes durch Russland ist für mich ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Also vielmehr tatsächlich wirklich bin ich sehr, sehr, sehr besorgt darüber, dass mehr zivile Opfer, mehr Städte bombardiert werden, dass der Krieg in mehr Zerstörung ausartet und sich, denke ich, auch noch über eine längere Zeit hinziehen wird.
Gibt es denn weitere Projekte, die du weiterverfolgen würdest gerne oder Ideen, an denen du arbeitest?
Ja, also ich habe mehrere Ideen, auch gerade im Süden der Ukraine, Odessa und Mykolaiv. Das sind so die Orte waren, die bei den letzten Reisen für das Buch besucht habe und wo ja auch immer wieder bald die Rede sein wird, dass man dort Fluchtkorridore wahrscheinlich einrichten muss. Dort würde ich gerne tatsächlich fotografieren. Und ja, ob in absehbarer Zeit, das wird sich zeigen, also so schnell wie möglich am besten, ne? Und weitere Projekte sind natürlich erstmal angestellt. Ja, im Hinterkopf hatte ich schon einige Projekte, also auch ein ganz stilles Projekt über Migrations- bzw. Migrationsräume in Albanien, was ich auch schon lange mit Dr. Eckhard Pistrik, einem befreundeten Ethnologen, immer wieder bespreche, immer wieder plane und wir schon mal begonnen hatten vor Jahren, aber es gab noch nie so den, noch nie die Möglichkeit, das richtig und an einem Stück dann auch zu machen. Also es war ein Projekt, das jetzt erstmal irgendwie hintangestellt wurde.
Vielen Dank, Florian. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank an dich.
Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Florian Bachmeier, der kann sich informieren unter www.florianbachmeier.com. Alles in einem Wort, florianbachmeier.com. Alle weiteren Informationen finden Sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Unter anderem auch das erwähnte Buch über die Ukraine, das im September 2021 erschienen ist. Ja, für euch und für die Fotografie. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.